MDR Kultur. Diskurs.
135 Jahre später lässt sich Barbara Finken von diesem Bellamy immer noch verführen, sich für ihn zu engagieren, fast wie die Frauen in dem Roman von Guy de Maupassant. Müsste der nicht in seinem Grab auf dem Friedhof Montparnasse, müsste der nicht feiern eigentlich?
Maupassant, ich denke, er würde sich vielleicht freuen. Auf der anderen Seite ist das ein sehr verwöhnter Autor. Der Bellamy ist nämlich der meistverkaufte Roman, französische Roman, und insofern würde ihn das wahrscheinlich nicht besonders wundern, sondern er würde es gelassen hinnehmen.
Barbara Finken im MDR-Kulturdiskurs. Ich bin Carsten Tesch und ich will aber nochmal nachfragen, ist es nicht wie ein Traum von Maupassant, dass sein Bellamy, sein schöner Freund 2020, immer noch so bezaubert, dass sich die bekannte Kultur-Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken, Professorin in München, mit einer Liste von Gastprofessuren so etabliert an den ersten Adressen der akademischen Welt, New York, Paris, Berlin, außerdem Modeexpertin, außerdem regelmäßig als Kritikerin bei Dreisat im Fernsehen, außerdem Literaturkritikerin bei der Zeit, bei der Neuen Zürcher, bei der Welt. Also ich höre ihn feiern auf dem Friedhof Montparnasse. So mit den großen Frauen dort, so der Frauenmann Maupassant, so mit Simone de Beauvoir und mit Marguerite Duras und Susan Sontag. So.
Ja, ich hoffe vielleicht. Also es würde mich natürlich sehr freuen, wenn er das feiern würde. Und das wäre bestimmt jetzt in den etwas tristen Zeiten auch ein ganz schönes Fest. Weil tot ist man ja schon. Und wenn man den Corona kriegt, ist es auch nicht mehr schlimm. Vielleicht feiert er das auch.
Ich insistiere da so, weil es gibt ja starke Parallelen zwischen dem Leben von Maupassant und ja seinem glänzenden Alter Ego Bellamy. Und das ist etwas, was Sie in Ihrem Buch, was der Anlass ist hier für unseren Diskurs heute, was Sie gar nicht erwähnen.
Das ist wahrscheinlich eine der absolut großen Stärken der französischen Literatur, dass nämlich der Autor in dem Roman mit sich selbst durchaus auf eine schonungslose Weise ins Gericht geht und sich selbst oder Facetten seines Selbst völlig brutal, muss man schon fast sagen, bloßstellt. Ja, also das ist dasselbe etwa mit Gustave Flaubert, der ja auch der Lehrer von Maupassant war, der sich in die Education, in diese Rolle des Frédéric, der wirklich ein fürchterlicher, ja, wie würde man das sagen, also ein ätzender Typ ist, und Flaubert sich aber in dem selbst auch porträtiert. Ja. Und genauso ist es auch bei Maupassant, wie Sie schon sagen, es gibt deutliche Parallelen zwischen dem schönen Maupassant, der ja auch an Syphilis gestorben ist, der den Frauen sehr zugetan war.
Beide kommen vom Militär nach Paris und sie haben irgendwie nichts in Paris als die Aufmerksamkeit der Frauen, mittellos.
Völlig mittellos. Also insofern gibt es da, er kommt da aus Rouen. Ja, also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Parallelen zwischen Maupassant und seinem Antihelden, sagen wir jetzt mal. Und ich finde das faszinierend, wie man die Stärke haben kann und die analytische Schärfe, sich selbst so wirklich schonungslos zu sezieren und sich selbst so schonungslos fertig zu machen.
Ja. Das ist, wenn man ganz klar das Ganze als Satire liest und also nicht als einen realistischen Roman, weil sicher ist der Bellamy die ganze Zeit unsympathisch, aber er kriegt ja alles. Also er wird auch am Ende ja nicht hingerichtet. Also man könnte auch sagen, dieser Bellamy ist wie ein alter Ego, wie ein Männertraum von Maupassant, der alles hat, was er eigentlich auch gerne hätte. Also alle Frauen, die er möchte, die Macht in Paris, ganz viel Geld,
Ja, man Ansehen. Kann sagen, Bellamy erzählt die alte französische Geschichte, nämlich die eines jungen Mannes, der von der Provinz nach Paris kommt, also die Balzac 100-mal erzählt hat. Der erzählt sozusagen die Geschichte des realistischen Romans. Ein junger Mann kommt aus dem Nichts nach Paris. Das geht dann meistens nicht so ganz gut aus, um zu reüssieren, Erfolg zu haben, Karriere zu machen. Und das Interessante an Bellamy ist, dass das hier, wie Sie sagen, alles gelingt. Das ist also die Geschichte eines Triumphes. Und das Faszinierende an dem Buch ist, dass es ein Triumph ist, der aber als Katastrophe dargestellt wird. Und ein Triumph, in dem die Gesellschaft sich in ihrer ganzen dummen Korruptheit, Brutalität nackt zeigt. Ja, insofern ist der Bellamy ein Roman, in dem eigentlich diese bürgerliche Zwangsvorstellung des Erfolges, des Glanzes, Glück, Glanz, Ruhm und die Liebe der Frau, also diese Aufsteigerfantasie, wo die eigentlich auf die härteste Weise auseinandergenommen wird, gerade weil es gelingt, ja? Also gerade weil es ein Erfolgsmodell ist, wird das in seiner Schäbigkeit, in seinem trostlosen Ruin aller Werte dieser Gesellschaft schillernd, sagen wir mal, vor Augen geführt.
Ja, Schuld ohne Sühne.
Schuld ohne Sühne, überhaupt gar keine Sühne. Wie Sie sagen, weltlicher Triumph.
Und sie provoziert, dass Maupassant das, das alles schon so klar gesehen hat, wo die Gegenwart heute immer noch staunt und den Kopf schüttelt. So in diesem Babylon leben wir noch immer, steht als Untertitel über ihrem Bellamy-Essay.
Naja, ich meine, dass ich bin eigentlich zurückgegangen in diese Epoche und zu diesen Autoren, weil Paris natürlich die Hauptstadt der Moderne war im 19. Jahrhundert und weil da ganz viele Gesellschaftsformen vorgezeichnet sind und vor allen Dingen analysiert worden sind, die heute noch immer unsere Gesellschaften prägen, denke ich. Und das, was mich daran wirklich fasziniert, ist die Klarheit, mit der die Moderne da eigentlich schon entzaubert wird, mit der die Moderne da in ihrer ganzen Hässlichkeit gezeigt wird, mit der auch diese Hoffnung nach dem Kaiserreich, nach dem Ancien Regime, jetzt in eine Republik, in eine Demokratie zu kommen, wie das da auch völlig auseinandergenommen wird. Und diese kritische Schärfe, das finde ich ein unglaublich faszinierendes Moment dieser Literatur.
Was heißt denn Babylon erstmal noch für Sie? Also mit dem historischen Babel hat Ihre Idee von Babylon ja nicht viel zu tun, sondern es ist diese heiße, diese kochende Metapher, Babylon.
Ich finde daran zwei Sachen interessant, dass das ganze 19. Jahrhundert Paris eigentlich auf dieser babylonischen Folie abbildet. Und diese babylonische Folie heißt immer was anderes. Bei Maupassant heißt es die große Hure Babylon, also das heißt sozusagen die Hurerei, aber die Hurerei mit den Mächtigen, um reich zu werden. Das heißt eigentlich eine, wie soll man das sagen, eine Idee einer schönen Liebe ins Gesicht zu schlagen und alles sozusagen, selbst noch das, noch die größten Ideale, die hehrsten Verträge, die schönsten Versprechungen, die der Menschheit jemals gemacht worden sind, die noch dazu einzusetzen, um möglichst Profit zu schlagen. Und dieser realistische Roman des 19. Jahrhunderts ist damit natürlich auch eine sehr harte, eigentlich, der ist eigentlich weniger moralisch als vor allen Dingen kapitalismuskritisch. Ja, weil es wird eigentlich gezeigt, wie die Liebe funktionalisiert wird, wie, um, ja, eben als Hurerei, um möglichst viel, um möglichst großen Profit.
Mhm. Liebe gibt es nur noch im Austausch, gibt es nur noch als Ware, als Ressource gegen Geld, gegen symbolisches und, oder reales Kapital. So beschreiben Sie es an einer Stelle.
Ja. So ist es auch.
Und damit heißt es dann auch, dass also in dieser Zuspitzung, dass eigentlich alle Mann-Frau-Beziehungen, dass es auf eine Prostitution hinausläuft?
Ja, also das ist ja interessant, dass wir haben ja sehr viele Huren im 19. Jahrhundert. Und das Fantastische auch an diesem Bellamy ist, dass wir hier, dass die größte Hure hier ein Mann ist. Ja, und der Mann ist mit Abstand die skrupelloseste, die unreformierbare und auch die Hure, die, wie Sie sagen, sühnelos praktisch alles in seinen Mann zieht. Und das, wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit einer anderen großen Hurengestalt, Solas Nana, ja, das ist eine Frau und das ist eine Frau, die am Ende aber in ihrem entstellten Gesicht die Perversion dieser Gesellschaft zeigt. Aber Maupassant zeigt sozusagen in dem golden strahlenden Gesicht der triumphalen Hochzeit die Perversion dieser Gesellschaft. Und dadurch ist sie natürlich viel versteckter. Ja? Und diese große Hure triumphiert bei Maupassant strahlend am Ende, während sie bei Sola eigentlich nur für eine überwundene politische Form, nämlich die des Kaiserreiches gegen denn die Republik, steht. Und das ist auch natürlich unglaublich eigentlich, also wie brutal man seiner eigenen Gesellschaft gegenüber das einfach mal so ins Gesicht sagt. Ja, das finde ich halt eine unheimliche Schärfe.
Dann lassen Sie uns noch kurz darüber einfach das nochmal aktualisieren. Wie war das eigentlich in dem Bellamy? Weil jetzt haben wir das mit dem, er ist eine so schamlose Hure und so, das haben wir jetzt also schon mal angedeutet. Und dass wir es aber nochmal konkret kriegen, also in dem Plot, er kommt nach Paris, er trifft einen Kumpel vom Militär.
Tja, also er kommt aus den Kolonien und wie wir dann später erfahren, hat er sich in den Kolonien auch schon wie die Axt im Walde benommen und Leute umgebracht, auf die Araber Jagd gemacht. Also war so ein richtiges Kolonialschwein, sagen wir mal. Die Frauen vergewaltigt oder die Frauen auch schon verführt und entehrt. Also so ein richtig übler Typ und hat sich dadurch auch noch nicht nur bereichert, sondern auch unheimlich viel Spaß gehabt, wie er sagt.
Und ich muss mal dazu sagen, das ist jetzt auch schon eine ganze Menge Barbara Finken gerade darin, weil das im Roman wird das nur ganz lakonisch mal gesagt. Und also, dass er den Spaß darin hat, es wird angedeutet. Und wenn Sie es jetzt aber so beschreiben, kommt Ihr Blick sozusagen dazu. So, das ist, finde ich, so interessant, weil das, also auch darüber zu sprechen, weil Ihre Studie ist ja eine Überschreibung einfach auch noch. So, die Faszination, was hat Sie an diesem Typen gereizt? Damit hat es ja auch was zu tun.
Ja, das stimmt, dass Sie sagen, dass es eine Überschreibung ist. Aber Literatur ist ja ganz häufig elliptisch. Ja, und für die damalige Zeit war das sofort klar. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir das lesen, im Prinzip auch nochmal versuchen, für uns ist das nicht mehr so klar. Das heißt, wir müssen eigentlich, indem wir einen Roman interpretieren, nochmal überlegen, was das eigentlich jetzt heißt, wofür das eigentlich steht, wofür das die Kurzformel ist. Und da unser Diskurs ein anderer ist als der damalige, muss man da immer die Brücke schlagen oder muss man versuchen, denke ich, die Brücke zu schlagen, weil sonst versteht man nicht so genau.
Genau, also mir ging es tatsächlich so, ich habe erst Bellamy und dann Ihr Buch gelesen und dass es eine Satire ist, das brauchte bei mir eine Zeit, weil ich bin da rangegangen, als wäre es jetzt Balzac und als wäre es realistischer Roman und dann haben sie mir irgendwann auf die Sprünge geholfen und meine eigene Frau, als wir es im Hörbuch gehört haben, weil die dauernd gelacht hat über diesen Typen und sagte irgendwie, der ist ja unmöglich.
Ja. Der ist wirklich unmöglich.
Genau, aber ganz kurz noch den Plot in der Kurzfassung. Also ihm helfen eigentlich die Frauen auf immer weitere Stufen in der Gesellschaft, kann man sagen?
Ja, also er heiratet dann, sein alter Kamerad bringt ihn mit seiner Frau zusammen. Und das ist absolut entscheidend, weil Duroy nichts kann und nichts hat, kann man sagen. Der weiß nicht genau, wer Balzac ist. Und Cicero hat er jetzt auch noch nicht so gelesen. Das ist natürlich auch ein irre witziger Kommentar von dem Autor Maupassant auf die Leseszene seiner Zeit. Ja. Also der hat nichts und der kann nichts. Und dann kommt er mit dieser Madeleine in Kontakt und diese Madeleine ist die faszinierendste Figur in dem ganzen Roman. Nämlich die Madeleine braucht für ihre Autorschaft einen Namen und sie schreibt unter fremdem Namen und führt den Männern die Feder. Ihr erster Mann stirbt dann Gott sei Dank und der Bellamy wird dann von ihr umstandslos der Bellamy ersetzt dann den ersten Mann und sitzt auch am selben Schreibtisch und sie diktiert ihm auch wieder dieselben Artikel. Er kriegt dieselben Pantoffeln. Also alles wie vorher. Er zieht natürlich zu ihr. Es ist weiterhin ihr Haus und sie führt jetzt eben seine Feder und macht seine Karriere und zwar durch einen sehr interessanten Move eigentlich, indem sie seine kolonialen Erfahrungen kitschig überschreibt. Ja, also sie macht Orientalism und macht daraus so eine Tausend eine Nachtgeschichte und gibt damit den Bürgern genau das, was sie gerne lesen wollen, also falsche Ideologie, Kitsch über diese unheimlich brutalen Verhältnisse. Und die Madeleine hat ein wirklich geniales Talent dafür, zu gucken, was die Leute lesen wollen und was in diesen Boulevardpressen drinstehen soll Und auch dafür, dass Ideologie eine Ware ist, die man eben besonders gewinnbringend durch die Zeitung an die Massen bringt. Ja, und die verkauft das auch richtig. Und die weiß, dass das Wort eine Ware ist und wie man das verscherbelt.
Genau, und ich würde sagen, soweit haben wir es etabliert und dann setzen wir aber, machen jetzt keinen Spoiler einfach, sondern am Ende geht es gut aus für Bellamy, auch wenn er tatsächlich über extrem zerstörerisch, auch über andere Frauenfiguren hinweg am Ende wirklich ganz oben auf der Leiter in Paris ankommt. Und ich möchte zurück zu Barbara Finken und ihrem Interesse dort, nämlich dass es dann einen Befund gibt eigentlich, der in dem Buch nicht ausgesprochen wird, der bei Ihnen auch nicht wirklich ausgesprochen wird, der beim Leser bleibt, nämlich der Befund, den wir in der Soziologie ja auch gerade wieder als Entdeckung haben, so wie der digitale Kapitalismus die Liebe verändert, wie ein Markt entsteht, wo Frauen und Männer sich als Objekte der Begierde vermarkten. Das haben wir alles 135 Jahre vorher schon gehabt.
Und wesentlich besser, finden Sie nicht auch? Wesentlich raffinierter.
Viel anderes
mehr
Genre.
En passant. Ja. Ja.
Und da sagen Sie dann, aber da spitzen Sie es dann zu bei dieser Gestalt, Bellamy, so wie Bellamy, der institutionalisierte Dildo.
Ja, also der Roman spielt damit ja mit ganz bewusst. Ja. Und das Interessante daran ist, dass wir hier in einer bürgerlichen Ära leben. Und was unterscheidet die bürgerliche Ära vor allen Dingen vom Ancien Regime, also von der aristokratischen Ebene? Zwei Sachen. Das Bürgertum hat eigentlich den Klassenkrieg oder den Krieg gegen die Ständegesellschaft im Namen der Moral geführt. Ja, das Bürgertum hat nämlich immer gesagt, die adligen Männer, die sind hier einfach total versaut und die adligen Frauen im Übrigen auch. Das ist eine Gesellschaft, die ist ohne Tugend und ohne Liebe und die Aristokraten greifen auf unsere Töchter über und die Frauen sind frivol und weder gute Hausmütter noch keine guten Mütter und untreue Ehefrauen und die spielen mit den Jungs, wie es ihnen gefällt. Bei uns wird das alles anders. Wir bauen dagegen eine tugendhafte patriarchalische Ehe auf und bekriegen die Aristokratie auf moralischem Terrain als die bessere moralische Klasse. Das ist sozusagen der Feldzug, den die Bourgeoisie führt gegen die Aristokratie.
Und das beschreibt die Fallhöhe in diesem Roman.
Genau, und das beschreibt in diesem Roman die unglaubliche Fallhöhe. Ja, also, und der Dildo und dieser Toyboy und dieses auf dieses Sexspielzeug reduziert werden, das erzählt Maupassant als ein in der Tradition des Ancien Regime stehens. Gaude Michel, das sind alles Wörter, die kommen nur aus dem 18. Jahrhundert, nur aus dem Libertinenroman. Und was er damit zeigt, ist, dass die bürgerliche Gesellschaft, der moralische Gemeinplätze, der Bellamy ja auch Tag und Nacht in diesen Zeitungen runternudelt, dass diese moralischen Gemeinplätze in der Praxis überhaupt kein Gegenstück haben und diese Gesellschaft mindestens so korrupt ist, wie sie es selber, also wie es sie die bürgerliche Gesellschaft immer dem Ancien Regime vorgeworfen hat. Und Maupassant zeigt uns eigentlich in diesem Buch, dass wir vollkommen im Ancien Regime, dass die Bourgeoisie in ihren Mörs im Ancien Regime und eigentlich fast noch schlimmer in der griechischen Tragödie und im Haus der Achtreden stecken geblieben ist. Ja, und dass das mit der ganzen Ehemoral und der Familienmoral und der Tugend Quatsch ist.
Und das ist, also wäre der kritische Blick darauf, aber es gibt in diesem Buch, finde ich auch, wenn man von heute in diesem Rückblick drauf guckt, auch die Entdeckung, dass er mit so einer ganz großen Selbstverständlichkeit über das Begehren der Frauen schreibt. Es bedürfte es gar keiner weiteren Erklärung, dass also die Frau in der bürgerlichen Ehe, wenn sie über die nötigen Mittel verfügt, einfach sich ihr Vergnügen auch noch organisieren kann und dass das ganz selbstverständlich wäre.
Ja, Selbstverständlich, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ja. Also die Frauen
sind... Na, haben die Gewissensbisse?
Nein, überhaupt also, nicht. Nein, nein, also die Gesellschaft... Auf Frau Walter, Sie haben genau. völlig recht. Ja, die Gesellschaft ja. ist völlig doppelsprachig. Natürlich sind alle verheiratet und natürlich gibt es keinen Ehebruch, aber natürlich leben alle im Ehebruch. Das ist natürlich auch nochmal, wenn Sie sich das nochmal angucken, die Geschichte des Romans im 18. Jahrhundert, das ist natürlich ein irrer Unterschied, sagen wir mal, zu Flaubert oder zu Anna Karenina, wo der Ehebruch ja immer... im Selbstmord der Frau
Riesentragödien werden.
Riesentragödien werden, genau. Und hier überhaupt nicht. Hier geht das alles völlig smooth. Du hast deine zwei oder drei Geliebten und außer Frau Walter ist das auch für alle eine ganz prima Sache.
Genau, bei ihr ist es eher ein psychologisches Problem.
Ja, so. Genau. Bei ihr ja. ist es eher es ist ein religiöses Problem. Ja. Ja, also als Katholikin denkt sie, dass es falsch läuft und sie das nicht machen sollte. Was denkt sie eigentlich auch nicht als Bürgerin? Das heißt, der ganze bürgerliche Ehrenkodex, der ganze bürgerliche Moralkodex wird da en passant einfach völlig kassiert.
Ja, das Symbolische ist zusammengebrochen und es wird einfach ziemlich banal und ungemütlich, wenn man nicht das Geld hat, da in dieser Gesellschaft Spaß zu haben. Plus, was bei Maupassant auch schon da ist, das ist der Hass. Das ist die Wut, das ist so dieser verletzte, gekränkte Narzissmus als große Energie in der Gesellschaft. Das war etwas, das hat mich völlig verblüfft. Also jetzt mit Blick auch auf die Zeit, die wir gerade haben, dass das so ein Thema war in dieser Gestalt.
Ja, vor allen Dingen der Hass und der Narzissmus, genau, die Eifersucht. Aber Eifersucht ist nicht in einem sexuellen Sinne, sondern in einem rein aufsteigerischen Sinne.
Kränkung.
Kränkung, genau. Die narzisstische Kränkung des Mannes durch dieses weibliche Begehren. Ja. Und der Versuch dagegen, doch nochmal ein ehrenwerter, vor den ganzen Augen der Welt, ein ehrenwerter Mann zu werden, der eine Jungfrau heiratet und die ihn nicht betrügt, ja, also nicht mehr die Hörner aufgesetzt zu bekommen, ja, sondern in einer treuen Ehe. Und das ist so irre in diesem Buch, weil darin gezeigt wird, dass diese bürgerliche Ehenorm wirklich aus einem männlich gekränkten Narzissmus herauskommt, ja, und dass das eigentlich mit dieser Ehe durchgesetzt wird und dass der wirklich all diese Stufen all diese Normen über den Haufen geworfen hat, dass der am Ende, sie letzten Endes, ganz absurd bestätigt. Ja? Bestätigt eben als Wiedergutmachung seines durch das weibliche Begehren gekränkten Narzissmus. Ja.
Und ist es nur das weibliche Begehren, was ihn kränkt, oder ist es nicht tatsächlich dieser Gesellschaft wirklich eingeschrieben, dadurch, dass sie diese riesigen Unterschiede hat und dass sie einfach nicht im Symbolischen nicht mehr funktioniert und einfach willkürlich belohnt oder bestraft. Also man kann Erfolg haben ohne irgendeine Qualifikation und jeder sieht es, dass es nicht notwendig ist, qualifiziert zu sein, irgendeine Leistung zu erbringen, sondern es ist ungerecht verteilt und dass derjenige, der nicht hat, dass der gekränkt ist darüber und wie Bellamy durch die Stadt läuft und so eine Wut hat auf alle, denen es besser geht und das für sich selber eigentlich völlig in Anspruch nimmt.
Ja, das ist auch interessant, dass man eigentlich dass eine Gesellschaft ist, in der man zum Aufstieg verdammt ist. Ja, also in der es eigentlich nichts anderes mehr gibt, als verflucht zu sein, Erfolg zu haben. Und das ist vielleicht ein bisschen etwas, was in unserer Gesellschaft auch, das fand ich, war eigentlich sehr gut beobachtet. Ja, dieses Verfluchtsein zum Erfolg. Das Gefühl habe ich auch manchmal und auch diese komische, in der heutigen Gesellschaft und dieser merkwürdige Anspruch, auch ein Recht darauf zu haben, wobei es völlig klar ist und auch das ist natürlich ein totales Niedermachen der bürgerlichen Moral, dass das, wie Sie sagen, keiner realen Leistung entspricht. Ja, der hat nichts und kann nichts, wie gesagt. Ja. Und er lernt auch nichts. Also es wird auch nicht besser. Und das Einzige, was er sozusagen kann, ist Jagd auf Frauen machen. Also das Einzige, was er kann, ist ausbeuten und ausschlachten. Ja? Und er eignet sich eben gut als Dildo, denken die Frauen. Am Ende stimmt das ja auch nicht. Aber jedenfalls scheint er sich dafür gut zu eignen.
Das ist noch eine ganz witzige Stelle da drin in Ihrer Studie, dass es nur ganz wenige Stellen gibt, in der seine Potenzsorge angedeutet wird. Und Sie sind aber als Frau gnadenlos und machen das dann in Ihrer Studie, wird es deutlicher, wird es also hervorgehoben, dass er in dieser Sorge lebt, dass er tatsächlich die Performance als Toyboy tatsächlich auch bringen kann. Ja. So, das kann man locker überlesen im Roman. Sie spießen es auch.
Ja gut, das ist wirklich ganz lustig, weil der benimmt sich ja in vieler Hinsicht wie eine hysterische Frau. Ja? Also ich kann jetzt nicht, ich habe Kopfschmerzen, Schatz, nein, nicht heute Abend und so, weil er das nämlich genau als eine ökonomische Ressource einsetzen muss. Ja? Und es ist ja
er muss rechnen.
Er muss wirklich rechnen. Ja? Er muss sozusagen seine Kapazitäten genau berechnen, um im richtigen Moment dazu fähig sein. Und dann, als er dann auch der Madame Walterre, die Tochter und damit die wie viel Millionen, die 18 Millionen oder sowas entwendet hat, da muss er mit ihr auch gar nichts mehr machen. Und als sie ihm dann auch, als sie ihm dann im Bett, ja, muss man sich auch mal überlegen, diesen Riesengewinn aus diesem Insider-Trading ja eigentlich rüberschiebt, da ist er dann auch nicht mehr zu einer Gegenleistung bereit, weil das braucht er jetzt nicht mehr. Ja, also das ist ganz interessant. Also er berechnet genau seine sexuelle Energie oder seine sexuelle Fähigkeit, berechnet er genau um das Ziel, also das heißt die
Da wird nichts verschwendet.
Da wird nichts verschwendet. Nee, it's not for fun.
Barbara Finken, die auf den fließenden Grenzen zwischen Literatur und Kulturwissenschaft unterwegs ist mit ihrer Analyse von Maupassants Roman Bellamy. Als Inspiration die Gegenwart mit seinen Augen zu sehen, das war ein MDR Kulturdiskurs mit Barbara Finken in München. Ich bin Carsten Tesch. Ihr Buch heißt Bellamy, in diesem Babylon leben wir noch immer, erscheint im Merve Verlag in der klugen, bunten Reihe, schlanke 88 Seiten. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Danke für das Gespräch.
MDR Kultur. Das Radio.